Ihr hört in der heutigen Sendung ein Referat von Dr. Rolf Rosenbrock. Er ist Mitarbeiter am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Er hat das Referat gehalten an einer Tagung von der Schweizerischen Gesellschaft für ein soziales Gesundheitswesen zum Thema AIDS. Der Rolf Rosenbrock hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «AIDS kann schneller besiegt werden». Dort zeigt er, dass bei anderen Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel TB, die Aufklärung und die hygienischen Massnahmen viel gebracht haben für die Eindämmung dieser Krankheiten. Und dass es im Moment darum geht, bei AIDS ähnliche Strategien anzuwenden und nicht zu hoffen auf eine medizinische Forschung. Aufklärungskampagne, Präventivmedizin, das ist immer die Frage, wo die Grenzen ist. Präventivmediziner hängen vor allem am einzelnen Mensch. Das heisst, die Gefahr ist recht gross, dass durch präventivmedizinische Kampagnen die Schuld an Krankheit immer dem Einzelnen zugeschoben wird. Dass die gesellschaftlichen Umstände, in denen Leute krank werden, vernachlässigt werden. Der Rolf Rosenbrock hat in seinem Referat einfach dargestellt, was für Bedingungen erfüllt werden müssen, dass eine Präventionskampagne, eine Informationskampagne über AIDS, gute Erfolge zeigen kann. Es sind zum Teil technokratische Überlegungen, finde ich. Andererseits sind sie interessant, wie sie zeigen, wie das Präventivmediziner oder auch Sozialforscher wie Rolf Rosenbrock denken. Und weil Rolf Rosenbrock schon ein Modell vorlegt, das eindeutig nicht auf Repression setzt, sondern wo er zeigt, dass Repression falsch ist. Ebenfalls begründet Rolf Rosenbrock, warum er entschieden gegen Tests ist, warum er eigentlich findet, dass die Tests verboten werden müssen. Also die Tests, wo HIV-positive Leute erkannt werden, die noch keine Krankheitssymptome haben. Wie gesagt, vieles an dem Referat von Rolf Rosenbrock kann kritisiert werden. Andererseits finde ich, hat es einen Informationswert. Ihr hört es jetzt. Ungeschnitten und unkommentiert. Nachzulesen wäre es, falls ihr euch würdet interessieren, in den Sondernummern von der sozialen Medizin, von Nummer 12 vom 1987.
Schon bei allen anderen großen Infektionskrankheiten scheint es auch diesmal bei AIDS notwendig und auch möglich zu sein, die Dynamik der Krankheitsausbreitung durch Prävention zu brechen, bevor die naturwissenschaftlich fundierte Medizin ihre wirksamen Waffen dagegen in Stellung bringen kann. Denn alle großen Infektionskrankheiten, von der Tuberkulose über die Syphilis bis hin zu allen anderen, sind zuerst durch präventive Maßnahmen besiegt worden. Daraus kann man lernen, und das hat auch etwas Ermutigendes. AIDS-Prävention ist damit jetzt und auf absehbare Zeit in erster Linie eine nichtmedizinische Aufgabe. Zum Entwurf und zur Organisierung der Verhütung von AIDS und entsprechender Strategien sind daher in erster Linie sozialwissenschaftliche Wissensbestände zu mobilisieren. Der Medizin kommen dabei vor allem zwei wichtige und unverzichtbare Aufgaben zu. Einmal muss die Medizin feststellen, was sind die Risikosituationen, wie sind die Übertragungswege, wie sind die Erkrankungswahrscheinlichkeiten. Und zum anderen ist die Kompetenz der Ärzte in Klinik und Praxis gefordert, um wirksame Aufklärung mit dem Ziel eines präventiven Verhaltens zu betreiben. Dazu sind zwei Voraussetzungen notwendig, nämlich einmal, dass derjenige und diejenige, die zum Arzt gehen, um sich beraten zu lassen, Vertrauen darin haben können, dass der Arzt oder die Ärztin das Vertrauen auch wert ist, also die Informationen nicht weitergibt. Und das schließt eigentlich Maßnahmen wie eine Meldepflicht aus. Und zum Zweiten ist die Voraussetzung dafür, dass die Ärzte über entsprechende Qualifikationen... Ich denke, das ist ein Gewöhnungsprozess. Ich finde es wunderbar, wie Roger Staub redet, aber ich rede etwas schneller und möchte es eigentlich auch im Mittelfeld so durchhalten. Mit anderen Worten, wo ich aufgehört hatte, die mit der ärztlichen Qualifikation bezüglich der präventiven Beratung steht es bislang nicht zum Besten, und hier hat ärztliche Fortbildung auch noch große Aufgaben zu erledigen. Wenn ich sage, dass AIDS-Prävention eine im Wesentlichen nicht medizinische Aufgabe heute ist, dann heißt es zugleich, dass der Einsatz medizinischer Mittel, wenn soweit sie nicht direkt der Therapie dienen, sich nach der Logik der Prävention zu richten haben. Und das heißt speziell, dass die Frage des Einsatzes oder des Nicht-Einsatzes des HIV-Antikörpertests an der Frage beurteilt werden muss, ob die Vornahme des Tests einen Beitrag zur Prävention leistet oder der Prävention eher schadet. Nach dem, was ich gleich noch ausführen werde, meine These schon vorab, die Vornahme des HIV-Antikörpertests an symptomlosen Menschen schadet der Prävention. Begründen werde ich das später. Ich will jetzt zunächst die Grundzüge einer Präventionskampagne kurz entwickeln. Der Grundgedanke ist auch von Roger Staub schon klar gesagt worden, mit AIDS sind für alle Menschen, die mit wechselnden Partnern penetrierenden Geschlechtsverkehr haben oder und mit unsterilen Bestecken, intravenös Drogen applizieren, Veränderungen ihres Verhaltens zu einer objektiven Notwendigkeit geworden. AIDS-Prävention ist deshalb bei gegebenem Stand des Wissens Verhaltensprävention, und zwar in speziell in riskanten Situationen. Diese Situationen haben etwas gemeinsam, sie spielen sich im Intimbereich ab, in der Sexualität oder sie spielen sich gar in der Illegalität ab, wie die Applizierung intravenöser Drogen. Diese Charakteristik der Risikosituationen schließen Formen der Fremdsteuerung, wie etwa also Zwang, Sanktionen, Drohung, Strafe, Polizei, weitgehend aus. Und zwar nicht aus Gründen der Libertinage, sondern aus Gründen der Effektivität. Es geht vielmehr darum, Methoden zu entwickeln und zu optimieren, mit denen möglichst zeitstabil und möglichst flächendeckend Selbststeuerung erreicht werden kann. Es geht also um die Organisierung eines gesellschaftsweiten Lernprozesses, in Richtung auf präventives Verhalten. Dabei kann man sowohl erfolgreichere Erfahrungen berücksichtigen, wie auch die erfolgloseren. Wir haben erfolgreichere Erfahrungen, zum Beispiel in der Aneignung von persönlicher Hygiene zum Kampf gegen Infektionskrankheiten. Wir haben erfolgreichere Erfahrungen bei der Benutzung von Antikonzeptiva zur Verhütung unerwünschter gesundheitlicher Folgen des Geschlechtsverkehrs. Auf dieser Ebene sind Empfängnis und Infektion identisch oder funktional. Und wir haben erfolgreiche Erfahrungen bei der Frage der Gurtpflicht beim Autofahren. Wir haben erfolglosere Erfahrungen beim Rauchen, wo mit Vorzeigen abgehackter Raucherbeine oder pechschwarzer Teerlungen offensichtlich nicht viel auszurichten war, also mit Angst und Schock. Wir haben erfolglose Kampagnen in Bezug auf Alkohol, wo die Verbreitung weltfremder Lebensregeln über die Mäßigkeit auch offensichtlich nicht den gewünschten Erfolg hat. Und wir haben Erfolglosigkeit im Kampf gegen Stress, wo auch die Lebensfremdheit der Vorschlagsregeln nicht zum Erfolg führte. Bemühungen der Gesundheitspolitik, durch Präventionskampagnen langfristig und zeitstabil Verhalten zu verändern, liefern aber insoweit eben positive wie negative wichtige Anhaltspunkte für dieses schwierige, aber machbare Unterfangen der AIDS-Prävention. Jedes tragfähige Konzept der Verhaltensprävention für AIDS muss Antworten auf 4 Fragen enthalten. Erstens, was soll und muss gelernt werden? Zweitens, wer soll und muss lernen? Drittens, welche objektiven und subjektiven Faktoren erleichtern bzw. behindern dieses Lernen? Und dann viertens, wie kann der Lernvorgang gesellschaftsweit optimal organisiert werden? Diese 4 Fragen will ich jetzt in Kürze behandeln. Die ersten beiden Fragen kann ich sehr kurz fassen. Da hat Roger Staub eigentlich alles dazu gesagt, was wichtig ist. Es muss, was soll und muss gelernt werden? Im Wesentlichen reduziert es sich daraus, dass die wesentlichen Risiken ausgeschlossen werden können, wenn beim Analverkehr und beim Vaginalverkehr bei nicht monogamer Lebensweise verlässlich das Kondom oder der Pariser benutzt wird. Der Pearl-Index, der die Wirksamkeit von Antikonzeptiva vergleicht, kommt zu dem Ergebnis, dass einschließlich aller Handhabungsfehler bei Benutzung von Parisern 1 bis 3 unerwünschte Schwangerschaften auf 100 Benutzerjahre vorkommen. Und auch auf dieser Ebene ist wieder eine funktionale Gleichheit zwischen Empfängnis und Infektion festzuhalten. Das Risiko bei der Übertragung, bei der direkten Applizierung in die Blutbahn, also vor allen Dingen bei Fixern durch Benutzung unsteriler Spritzbestecke oder aber auch im Krankenhaus, wo es ja auch weltweit 2 Infektionsfälle gibt, ist durch Benutzung von sterilen Spritzbestecken und durch die Einhaltung üblicher Hygienestandards sicher zu verhüten. Wenn diese sehr simplen Regeln, nämlich Kondombenutzung bei nicht monogamer Lebensweise, Einwegspritzen und normale Hygieneregeln eingehalten werden, dann ist, so sagen übereinstimmend alle Virologen, Infektiologen, Epidemiologen und Praktiker, wird der Anteil von Neuinfektionen um weit über 99% zurückgehen. Das heißt, dann ist diese Krankheit besiegt. Auf der Ebene der Botschaft der Prävention, also auf der Ebene, wie einfach kann die Botschaft der Prävention sein, sind deshalb die Voraussetzungen der AIDS-Prävention im Vergleich zu allen anderen Krankheiten und gerade auch im Vergleich zu den wirklich Massenkrankheiten als geradezu beglückend günstig einzuschätzen. Ich will jetzt nicht auf die Fragen eingehen, die auch der forschenden Medizin in diesem Zusammenhang noch offen bleiben. Vieles von den Strichen, von den gestrichelten Pfeilen, die Roger Staub angemalt hat, ist ja darauf zurückzuführen, dass die Medizin da noch nicht genug geforscht hat, was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass die gesamte Forschungskapazität sich auf dem Jagd nach dem Virus befindet und deshalb die etwas weiter zurückliegenden Fragen, die aber von hoher Relevanz für die Prävention wären, weniger bearbeitet. Und das ist wiederum darauf zurückzuführen, dass für große Präventionskampagnen es weder Nobelpreise noch größere Profite und Patentrechte gibt und zum anderen, dass auch die Reputationsmechanismen des Medizinsystems selbst danach streben, möglichst als Erste das Virus nicht nur zu entschlüsseln, sondern auch zu besiegen. Wir alle wollen, dass das Virus so schnell wie möglich besiegt wird, aber wir müssen auch sehen, dass die Steuerung der medizinischen Forschung bis heute wichtige Fragen offen gelassen hat, die für die Prävention, deren Beantwortung für die Prävention wichtig wäre. Was also soll und muss gelernt werden? Wie gesagt, die Benutzung von Kondomen und Einwegspritzen. Das sind allerdings weit mehr als nur technische Probleme, obwohl ich es jetzt sehr technisch gesagt habe. Im Sexualbereich bedeutet dies unter anderem, dass die seit einigen Jahrzehnten einseitig auf die Frau abgewälzte Verantwortung für die Verhütung unerwünschter Folgen des Geschlechtsverkehrs wieder auf den Mann zurückgehen muss. Der notwendige Beitrag der Frauen bei der Durchsetzung dieser neuen Regel, dieser neuen Arbeitsteilung gewissermaßen, der Beitrag der Frauen ist dabei sicherlich sehr erheblich. Es muss weiter gelernt werden, dass die Kondombenutzung im Intimverkehr weder eine Misstrauenserklärung noch ein AIDS-Bekenntnis darstellt, sondern bei nicht monogamer Lebensweise eine schlichte Selbstverständlichkeit ist. Es muss drittens gelernt werden, in den zum Teil sehr kurzen Anbahnungsphasen vorgeschlechtlichen Begegnungen die Frage der Kondombenutzung rechtzeitig und explizit und mit Worten geklärt werden muss. Und viertens, last and least, würde ich sagen, muss auch die Technik der Kondombenutzung gelernt werden. Zweite Frage, wer soll, muss lernen? Auch da kann ich mich sehr kurz fassen. Roger Staub hat es im Wesentlichen gesagt, die im Grunde genommen sind risikobetroffen, ist die gesamte geschlechtsaktive Bevölkerung, soweit sie nicht streng monogam lebt, sowie die Gruppe der IV-Drogenbenutzer. Nicht oder nicht nur monogam lebt die Mehrzahl der Bevölkerung. Das scheint bei uns anders zu sein als bei euch. Die ca. 90% der Männer und Frauen haben bei uns im Alter von 20 Jahren bereits mehrere sexuelle Erfahrungen. Über die Hälfte der in festen Paarbeziehungen lebenden Männer und Frauen verlässt zumindest gelegentlich die Einehe. Und für wesentliche hetero- wie homosexuelle Bevölkerungsgruppen ist die Promiskuität ein identitätsbildendes Element ihrer Lebensweise geworden. Circa 50.000 Männer und Frauen in der Bundesrepublik benutzen intravenöse Drogen. Die Gesamtzielpopulation der AIDS-Prävention ist daher im Wesentlichen identisch mit der sexuell aktiven Bevölkerung. Hinsichtlich der sexuellen Transmission des HIV-Virus ist es deshalb möglich, und das ist auch ein großer Vorteil, eine einheitliche, zentrale und überall gestreute Botschaft auszusetzen, nämlich die Kondombenutzung zu propagieren. Für die Feinsteuerung der Prävention zerfällt diese Gesamtpopulation dagegen wieder in viele einzelne Untergruppen, die sich nach den Merkmalen ihrer geschlechtlichen Ausrichtung, also schwul oder heterosexuell, ihrer Kontakt- und Sexualgewohnheiten, also nach den Szenen, in denen sie verkehren, sowie nach sozialen Schichten unterscheiden. Im heterosexuellen Bereich, ich zähle es nur auf, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit wechselnden Partnern auf der Suche nach ihrer sexuellen und Beziehungsidentität, die spezielle Probleme haben, promisk lebende Menschen in den Szenen der Diskotheken, der Bars, der Clubs, der Kontaktanzeigen, der Prostitution, Sex am Arbeitsplatz, Sextourismus, Sadomasochismus, dann die gelegentlich monogam lebenden Menschen mit gelegentlichen Seitensprüngen, dann die bisexuellen Männer, die oftmals sich gar nicht klar sind über die homosexuellen Ausrichtungsanteile ihrer sexuellen Orientierung und die deshalb sich auch oft gar nicht angesprochen fühlen, bislang von AIDS-Aufklärung. In der schwulen Population haben wir auch verschiedene Gruppen, die meist jungen Männer mit den spezifischen Problemen des Coming Out, also des sich Durchringens zur sexuellen Identität, die Szenen der Bars, der Clubs, der Klappen, der Saunen, der Kontaktanzeigen, der Prostitution, des Sextourismus, Lederszene, SM und so weiter. Und auch die Szene der IV-Drogenbenutzer gliedert sich in unterschiedliche Szenen, je nach sozialer Herkunftsschicht, nach Kommunikationsformen und nach Formen der Geldbeschaffung. Ich habe das nur so aufgezählt, nicht um die bunte Welt als solche zu zeigen, sondern weil diese Merkmale Gruppen konstituieren und für jede dieser Gruppen im Grunde genommen eine auf die jeweilige Lage zugespitzte Präventionsbotschaft formuliert werden muss. Die von mir genannten Merkmale sind damit die geeigneten sachlichen und überwiegend auch lokalen Ansatzpunkte, um die Präventionsbotschaft tatsächlich dorthin zu bringen, wo sie hingebracht werden muss. Denn eins muss heute klar sein: Die Präventionsbotschaft ist nicht etwas, was sich die Bedrohten und die potenziell Betroffenen irgendwo abholen müssen. Die Präventionsbotschaft ist eine Bringschuld der Gesundheitspolitik. Ich glaube, den Eindruck, und es ist mir etwas unangenehm, das zu sagen, dass in der Entwicklung solcher Konzepte, die möglichst nah an die Zielgruppen herangehen, die Aidshilfe Schweiz weltweit zu den führenden Aidshilfen gehören. Es ist mir deshalb peinlich zu sagen, weil man immer alles noch besser machen kann und weil aber ein solches Urteil, wie ich es eben gesagt habe, eher zu Selbstzufriedenheit verführt, was sicherlich auch verfehlt wäre. Die dritte Frage: Welche objektiven und subjektiven Faktoren erleichtern bzw. behindern das Lernen? Ich erinnere daran, es geht darum, das Lernen im Intimbereich bzw. im Tabubereich bzw. im Illegalitätsbereich zu organisieren. Das ist ein ganz komplizierter Vermittlungsvorgang. Und das sind nämlich Bereiche, die üblicherweise nicht Gegenstand öffentlicher Erziehung und öffentlicher Beeinflussung ist. Und insofern muss Gesundheitspolitik hier die eingefahrenen Schranken des Üblichen überspringen. Und sie muss dies tun angesichts einer Publizität dieses Themas, die teilweise so schrill ist, jedenfalls bei uns, dass sie eher risikovernebelnd wirkt und damit eher dazu führt, dass die Menschen das Thema verdrängen und verleugnen. Wenn ich zum Beispiel mal eine bekannte bundesdeutsche Boulevardzeitung hochhalten darf, wo dann eben einfach nur noch schlicht steht: Schüler, Hausfrauen, Soldaten, Priester, überall AIDS, immer mehr Tote, Sterbende, dann wird damit natürlich suggeriert, dass AIDS etwas ist wie die Wolke von Tschernobyl, das über allen hängt und vor dem man sich eigentlich nicht schützen kann. Und natürlich ist es in einem solchen Klima außerordentlich schwierig, die einfachen und präzisen Präventionsbotschaften hinüberzubringen. Und wenn zum Beispiel dieser Schminkmeister, von dem hier die Rede ist, dessen Homosexualität dezent angedeutet wird und der hin und wieder mit Speichel an den Augenbrauen dieser 10 schönen Frauen nachgeholfen hat, dann wird eben ein Bild von Risiko verbreitet, das es dem Einzelnen nicht mehr möglich macht, zu entscheiden, wann eine Risikosituation da ist oder wann nicht. Oder wenn hier auch steht, der Butler von Prinz Charles starb an AIDS, Angst am Hof, dann weiß man als aufgeklärter Mensch, dass wenn der Butler wirklich nur der Butler war, die Angst am Hof unbegründet war. Aber das kommt eben nur bei denen an, die es schon wissen. Oder wenn hier dann auch wirklich das berühmte Reizthema steht: Zungenkuss, Deutschlehrerin hat AIDS. Und dann irgendwo auf Seite 6 dann dasteht, was der Arzt dazu gesagt hat. Und der Arzt aber dazu in der Tat nur gesagt hat, dass wenn Samenflüssigkeit außerhalb des Körpers eine Stunde lebensfähig bleibt und wenn der Mann zum Beispiel Sperma an der Hand hat, also wenn dann eine Geschichte von dem Arzt erzählt hat, die mit dem Zungenkuss aber überhaupt nichts mehr zu tun hat, was der Leser aber nicht merkt, falls es auf Seite 6 steht, dann ist natürlich auch das nicht geeignet, die Präventionsbotschaft drüber zu bringen. Oder auch wenn die Risikorelationen einfach umgekehrt werden. Denn es ist ja nun mal so, dass die Übertragung vom Mann auf die Frau 10 bis 30 Mal wahrscheinlicher ist als die Übertragung von der Frau auf den Mann. Hingegen natürlich die Gruppe der Prostituierten besonders gut für Ausgrenzungsstrategien sich eignet und deswegen auch dann immer gerne berichtet wird, AIDS in Berlin, 8 Liebesmädchen tot. Und dann beim näheren Lesen des Berichts stellt sich heraus, dass es durchweg Heroinsüchtige waren, die sich den Golden Shot gesetzt haben, also wieder auch verhältnismäßig wenig mit AIDS zu tun hat, dann wird letztlich eine Reaktion hervorgerufen, die dann darauf hinausläuft, auf den vernünftigen Umgang mit AIDS. AIDS, Vater erschoss seine ganze Familie. Also das ist natürlich die Problematik, bei einem solchen Medienklima noch Prävention zu betreiben. Und es kommt natürlich hinzu, dass die besonders bislang betroffenen Gruppen der Schwulen, der Fixer und der Prostituierten aus zumindest in Deutschland historisch leicht nachvollziehbaren Gründen kaum Gründe haben, von öffentlichen oder staatlichen Maßnahmen zum Schutze der Volksgesundheit etwas anderes zu erwarten als sachlich unbegründete Repression und Ausgrenzung. Dies erschwert die funktional notwendige Kommunikation zwischen öffentlicher Gesundheitspolitik und hauptsächlich betroffenen Gruppen von beiden Seiten aus. Von der einen Seite mit Vorurteilen und von der anderen Seite mit Misstrauen. Wenn ich deshalb jetzt über die objektiven Voraussetzungen der AIDS-Prävention rede, möchte ich zwei festhalten. Vertrauensstabilisierende und bildende Maßnahmen durch Herstellung von nicht diskriminierender Öffentlichkeit über die zu bearbeitenden Probleme ist die eine Voraussetzung. Und die andere Voraussetzung angesichts der Bedrohlichkeit des Themas, die Gewährleistung von Anonymität in der Beratung und bei der Bearbeitung der individuellen Probleme. Keine der denkbaren und derzeit immer wieder auch von uns in der Bundesrepublik vorgeschlagenen Maßnahmen der repressiven Variante der AIDS-Politik, auf die ich zum Schluss kommen werde, berücksichtigt diese Notwendigkeit. Diese Vorschläge gehen regelmäßig davon aus, dass es so nur darauf ankommt, etwas Sichtbares zu tun, um Angst zu erzeugen, um durch Angst Verhalten zu verändern. Und dies sind natürlich Annahmen oder Voraussetzungen, die irgendwo lerntheoretisch ausgangs des 19. Jahrhunderts angesiedelt sind und neuere Erkenntnisse sich systematisch weigern, zur Kenntnis zu nehmen. Eine dritte objektive Voraussetzung der AIDS-Prävention ist natürlich die schlichte technische Verfügbarkeit der technischen Hilfsmittel, also der Kondome und der Einwegspritzen, und zwar auch in staatlich reglementierten Institutionen. Wir alle wissen, dass es da im Jugendbereich, im Knastbereich, im Drogenbereich immer noch riesengroße Probleme gibt. Und ich habe auch gehört, dass es auch in Zürich wohl nicht leicht war, hier über die Gassenarbeiter und über die AIDS-Hilfe an den bekannten Junkie-Treffpunkten die Einwegspritzen zu verteilen. Es gibt aber auch subjektive Probleme der Prävention und da möchte ich drei erleichternde Faktoren und drei erschwerende Faktoren kurz anreißen. Erleichternd, wie gesagt, ist die große Publizität des Themas, trotz der Publizität, so wie sie gehandhabt wird, denn wenn kein Mensch AIDS als Thema kennen würde, könnte man auch nirgendwo anknüpfen. Also insoweit hat die Publizität nicht nur schlechte Seiten. Erleichtert, und das ist wichtiger, wird die Prävention weiter dadurch, dass aufgrund der physiologischen Natur der Krankheit, so wie Roger Staub sie vorgestellt hat, die Präventionsbotschaft sehr einfach sein kann. Jede Komplizierung der Präventionsbotschaft würde die Aufgabe der Prävention enorm bis hin zur Unlösbarkeit erschweren. Wir wissen aus den erfolgreichen Präventionskampagnen, dass die Präventionsbotschaften nicht komplexer sein dürfen als erst gurten, dann starten oder regelmäßig die Pille nehmen. Alles, was komplizierter ist, ist nicht zu vermitteln. Und wir haben eben das Glück, dass wir auch die AIDS-Prävention mit solchen Formeln, nämlich Kondome benutzen, Einwegspritzen, bewältigen können. Erleichtert wird die Prävention schließlich dadurch, dass die objektiv notwendige Verhaltensänderung, Kondombenutzung und Einwegspritzen, in die jeweilige Lebensweise einpassbar ist. Kein Mensch ist gezwungen, seine Promiskuität oder sein Sexualverhalten zu verändern oder auf seine Drogen zu verzichten, sondern jeder kann das, was zur AIDS-Prävention erforderlich ist, in seine Lebensweise einbauen. Wir können uns aus dem Gegenteil mal vorstellen, es könnte eine Infektionskrankheit geben, die so wäre, dass man sagen müsste, jeder darf in seinem einen Menschenleben mit einem Partner und der muss dem anderen Geschlecht angehören, nur noch schlafen. Wer das nicht tut, ist des Todes. Könnte man sich vorstellen, dass es so eine Krankheit gäbe, die wäre fast nicht zu bewältigen, jedenfalls nicht ohne einen ganz radikalen Umbau der Gesellschaft. Die physiologische Natur von AIDS erlaubt es, Präventionsregeln zu formulieren, die einbaubar sind und deshalb auch verarbeitbar sind. erschwert, es kommen die drei erschwerenden Faktoren, wird die AIDS-Prävention dadurch, dass es um das Sexualleben und um den Tabubereich Drogen geht. Denn diese sind Bereiche, von denen wir alle, denke ich, wissen, dass sie nicht nur über den Kopf gesteuert werden. Das heißt, da sind auch Verhaltensmöglichkeiten und Verhaltenswahrscheinlichkeiten gegeben, wo andere als rationale Ebenen eine Rolle spielen. Und jede Präventionsbotschaft muss das berücksichtigen, indem sie auch die nicht-kognitiven, die nicht-verstandesmäßigen, also die gefühlsmäßigen und vor- und unbewusste Persönlichkeitsebenen anspricht. Erschwert wird die Prävention zum Beispiel auch dadurch, dass das Risiko sehr langfristig ist. Es muss durch heutiges Verhalten individuell ein Risiko vermieden werden, was möglicherweise mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 3% und 40% in 3 oder 5 Jahren oder auch noch mehr Jahren eintreten kann. Und viele Menschen, das wissen wir aus der Sozialpsychologie, haben eine solche Lebensperspektive weder im Kopf noch gefühlsmäßig präsent. Das ist ein echtes Erschwernis der Prävention, was man wahrscheinlich nur dadurch überwinden kann, indem man sensibel, aber nachdrücklich das Schicksal der heute bereits Erkrankten und Sterbenden sozusagen öffentlich sichtbar werden lässt. Erschwert wird die wirksame Prävention auch dadurch, dass eine stabile Verhaltensänderung notwendig ist. Es geht nicht darum, durch einmalige Schock- und Angst- und Erschreckensaktionen kurzfristig Verhalten zu ändern, sondern wir müssen vernünftigerweise davon ausgehen oder so tun, als würde es nie ein Serum gegen das AIDS-Virus geben. Wir müssen uns auf eine lange Frist einstellen, in der Prävention das einzige Mittel ist, was wir haben. Und wenn die Frist dann kürzer ist, haben wir Glück gehabt. Aber wir müssen Methoden finden, die langfristiges Lernen ermöglichen, und da scheiden dann eben Schockmethoden, Angstmethoden eigentlich aus, denn die, das wissen wir aus der Sozialpädagogik und der Psychologie, sind nach allen Erfahrungen sogar kontraproduktiv, wenn es darum geht, langfristig Verhalten zu verändern. Die vierte Frage: Wie kann der Lernvorgang bei all diesen erleichternden und erschwerenden Faktoren optimal organisiert werden, will ich jetzt überhaupt nicht mehr länger ausführen, weil, glaube ich, auch schon wieder die Zeit knapp wird. Ich fasse nur ganz stichpunktartig zusammen. Es muss flächendeckende Streubotschaften geben und es muss darunter jeweils zielgruppenspezifische Ansprache geben. Inhalten, das ist das zweite wichtige, Inhalt, Form und Wege der Präventionsbotschaften können praktisch nicht vernünftig formuliert werden, wenn nicht die Kompetenz aus den jeweiligen betroffenen Gruppen mobilisiert wird. Man kann nicht AIDS-Prävention betreiben in der schwulen Szene, ohne schwule Kompetenz zu mobilisieren. Das ist wissenschaftlich nicht zu synthetisieren. Dazu ist das Problem zu komplex. Und das gilt nicht für die schwule Szene alleine. Man kann fixer Prävention nicht machen, ohne zumindest die beständige Begleitung durch mindestens Ex-User und Ex-Junkies dabei zu haben. Und man kann die einzelnen Szenen der Prostitution und des Sextourismus nicht mit Präventionsbotschaften erreichen, wenn man nicht die ganz private, individuelle Kompetenz von Menschen mobilisiert, die das genau kennen. Nur die sind in der Lage, die Richtigkeit der solcher Botschaften in Bezug auf den angezielten Zweck zu beurteilen und daran zumindest mitzuwirken. Wissenschaft ist dabei unverzichtbar, aber Wissenschaft ohne die betroffenen Kompetenz dürfte sehr schnell zu tauben Ergebnissen führen. Dass dann diese Botschaften, die zentralen, die dezentralen, zeitlich aufeinander abgestimmt sein sollten, dass die Gestaltung der Botschaften professionellen, auch kommunikationstheoretischen und werbepsychologischen Kriterien genügen muss, ist fast selbstverständlich. Dass es nicht geht, irgendetwas unter den Teppich zu kehren, sondern dass man wirklich die Risikosituationen und die Mittel dagegen klar und ungetarnt beim Namen nennen muss, ist auch klar. Dass die Botschaften sowohl die verstandesmäßigen wie die gefühlsmäßigen Ebenen ansprechen müssen, erwähnte ich schon. Dass die Botschaften jeweils die Lebensweise und die Eigenarten der gemeinten Zielgruppen positiv aufnehmen, zumindest aber als gegeben hinnehmen müssen, ist auch wichtig. Jeder Mensch, der Werbung macht, weiß, Werbung darf nicht negativ sein. Man kann nicht sagen, Promiskuität ist ganz fürchterlich und gegen die Moral. Und außerdem müsst ihr Pariser benutzen. Eine solche Botschaft kann nicht ankommen, sondern es muss immer heißen, Sexualität ist eine der wichtigsten und vielleicht die reichste Kommunikationsform im menschlichen Leben. Man muss mit ihr verantwortlich umgehen, und zum verantwortlichen Umgang mit Sexualität gehört heute bei nicht monogamer Lebensweise das Präservativ. Die Botschaft darf auch eben nicht mit Angst und Schock arbeiten. Sie muss aber auf der anderen Seite mit Furcht arbeiten. Einfach nur eine Botschaft, die nicht auch am Horizont die Bedrohung aufleuchten lässt, ist sicherlich auch nicht wirksam.
Und ihr hört Laura, ihr hört den Vortrag von Rolf Rosenbrock über die Bedingungen, die müssen erfüllt sein für eine AIDS-Kampagne, die wirklich etwas nützt. Nach dem Stück von der Bronski Beat, Love and Money, gehört der Schluss von dem Vortrag. Der Rolf Rosenbrock kommt jetzt nochmal auf die Frage zurück, was für eine Rolle das der HIV-Test in Präventionskampagnen spielt.
Ziel, was es geben kann, nämlich die Minimierung der Zahl der Opfer von AIDS spielen kann. Ich möchte vorausschicken, also dass es für den HIV-Antikörpertest, mit dem seit 1984 einigermaßen verlässlich festgestellt werden kann, ob ein Mensch in wirksame Berührung mit dem Virus gekommen ist, einige zwingende Indikationen gibt. Der Test ist absolut erforderlich für die Sicherung von Blutprodukten und Transplantaten. Er ist unverzichtbar für die Ausschluss- und Differentialdiagnose, also wenn ein Mensch schon monatelang die Lymphknoten geschwollen hat und abnimmt und nicht mehr schlafen und nicht mehr arbeiten kann, dann wird irgendwie jeder Arzt sagen, da müssten wir mal auch da testen, ob es AIDS ist oder ob der mit Virus in Kontakt gekommen ist. Der Test ist notwendig als Beratungsangebot, nicht als Zwangstest, als Beratungsangebot bei Schwangeren. Und er ist unverzichtbar für seriöse epidemiologische Forschung, wie Roger Staub gesagt hat, zwingend auf der Basis von Informed Consent. Eine medizinische Indikation für den Test gibt es nicht. Das muss man erstmal klar sagen. Aus dem HIV-Antikörpertest an symptomlosen Menschen folgt medizinisch nämlich überhaupt nichts. Jede ärztliche Maßnahme am Menschen ist aber begründungspflichtig. Das ärztliche Handeln hat unter dem obersten Ziel zu stehen, nil nocere, also dem Patienten keinen Schaden zufügen. Und die Abnahme von Blut ist schon ein solcher Schaden, der begründungspflichtig ist. Aus dem Test folgt keine medizinische Maßnahme. Jemand, der positiv ist, für den gibt es keine und für den braucht es auch keine medizinische Behandlung, sondern der ist gesund. Für eine Früherkennungsuntersuchung auf nicht behandelbare Krankheiten, und AIDS ist eine nicht behandelbare Krankheit, gibt es in den ärztlichen Regeln keine Kunst und diese Regeln gibt es keinen Platz. Und diese Regeln habe ich nicht erfunden, sondern ich beziehe mich da auf das Oxford Textbook of Public Health und die Regeln der Weltgesundheitsorganisation, die eigentlich weltweit anerkannt sind. Ein ungezieltes Massenscreening, wie es bei uns betrieben wird, also wer soll sich testen lassen, alle, die glauben, sie könnten sich angesteckt zu haben, widerspricht unter diesen Gesichtspunkten eindeutig der ärztlichen Ethik. Denn auf der anderen Seite ist der Test ja keine medizinische Maßnahme ohne Wirkung. Sie hat sogar massive Wirkung und bis zu 50% derer, denen man ein positives Testergebnis mitteilt, geraten psychisch zumindest in eine Schräglage, meistens in psychiatrisch behandlungsbedürftige Krankheiten bis hin zu Psychosen und bis hin zum Suizid. Wir sind gerade aus dem Monat Februar aus einem einzigen Bezirk in West-Berlin 2 Suizidfälle im unmittelbaren Anschluss an die Mitteilung eines positiven Testergebnisses bekannt geworden. Das sind ärztlich gesprochen unerwünschte Wirkungen. Aber solche unerwünschten Wirkungen schließen eben den breiten und undifferenzierten Einsatz des Textes von vornherein aus. Nun könnte man sagen, ärztliche Regeln hin und her, wenn der Test trotzdem irgendwas für Prävention bringt oder andere Nutzen hat, muss er eben angesetzt werden. Und da werden dann meistens 2 Gründe angeführt. Der eine Grund wird genannt, nur so bekommen wir einen Überblick über die Krankheit, ihre Entwicklung und ihre Verbreitung. Dem ist entgegenzuhalten, dass man mit gezielt angelegten Kohortenstudien, wo man also in risikotragenden Gruppen, in mehr oder weniger risikotragenden Gruppen nach sozialen Merkmalen freiwillig Untersuchungsgruppen zusammenstellt und die über mehrere Jahre verfolgt, klassischerweise den besseren epidemiologischen Überblick bekommt als durch solche ungezielten Aktionen. Also das Argument, dass man nur so Informationen über die Entwicklung der Krankheit kriegt, ist sachlich und aus der Profession der Epidemiologie heraus falsch. Das Zweite, was dann gesagt wird, ist, dass die öffentliche Sicherheit so gerettet werden muss. Dem ist entgegenzuhalten, in allen Institutionen, ob es Krankenhäuser, Gefängnisse, Familie oder Drogenentzugseinrichtungen sind, ist die Sicherheit vor AIDS außerhalb der bekannten Risikosituationen nicht bedroht. Es gibt keinen Beitrag des Tests zur Steigerung der öffentlichen Sicherheit. Dann wird gesagt, als Drittes noch, nur wer getestet ist, geht mit seinem Risiko verantwortlich um. Das ist wiederum diese Haltung, die meint, gelernt wird nur auf der Ebene oder auf Basis von Schock, Todesdrohung und Angst. Dem ist wiederum entgegenzuhalten, dass das ein lerntheoretisches Konzept ist, was eigentlich in diesem Jahrhundert keinen Platz mehr haben sollte. Und wenn man das auf die, wenn man dieses Lernkonzept auf die Schule von heute übertragen würde, dann würde der Unterricht, glaube ich, auch erheblich anders aussehen. Und wir würden in vielen Lebensbereichen einen grässlichen Rückfall erleiden, einen zivilisatorischen Rückfall erleiden, wenn wir diese Denkfigur verallgemeinert anwenden würden. Es ist also weder plausibel, noch deuten die vorliegenden Untersuchungen darauf hin, dass mit dem Test bessere und wirksamere Impulse zur Verhaltensänderung zu erzielen sind, als mit den Mitteln der Aufklärung. Einige weitere negative Implikationen des Tests: Ein positives Testergebnis wird vielfach von Menschen missverstanden, die dann meinen, mein Gott, jetzt habe ich nur noch ein halbes Jahr zu leben, und dann sagen, jetzt aber gründlich, und dann sich eben auch nicht präventiv verhalten. Eine weitere Gefahr der Testvornahme ist, dass ein negatives Testergebnis, obwohl es vorher riskante Situationen gegeben hat, missverstanden wird in der Weise, dass die Menschen sich sagen, ich habe so fantastische Kofaktoren, ich persönlich bin offensichtlich gefeit gegen das Virus, und sich dann auch nicht präventiv verhalten. Und dabei auch übersehen wird, dass ein negatives Testergebnis ja über den Serostatus, das heißt über die Infiziertheit, nichts aussagt, weil ja zwischen Infektion und Antikörperbildung mindestens 6 bis 8 Wochen, in einer nicht zu vernachlässigenden Anzahl von Fällen auch 26 und mehr Wochen, also über ein halbes Jahr, liegt. Das sind alles Argumente gegen den Test. Ich habe eigentlich noch ein, was mir persönlich noch wichtiger ist: Diese öffentliche Aufforderung, sich testen zu lassen, beeinträchtigt in meiner Sicht die essentiell notwendige Klarheit und Einfachheit der Präventionsbotschaft. Denn die Präventionsregeln gelten eben für alle Menschen, ob sie nun positiv sind oder negativ sind. Und wenn diese Regeln eingehalten werden, ist eben auch der Verkehr zwischen positiven und negativen übertragungssicher. Und wenn in diesem klaren Botschaft nun immer diese Testbotschaft reinkommt, die Kommunikationstheoretiker nennen das, die Botschaft wird verrauscht, weil man weiß ja nicht mehr, ist denn der nun besonders sicher, der sich getestet hat, oder muss ich, wenn ich negativ war, nicht mehr den Pariser, oder muss ich nun von meinem Partner immer den Test fordern? Kurz und gut, diese einfache Testbotschaft wird enorm kompliziert. Und wir müssen immer daran denken, dass wir es mit einer Botschaft zu tun haben, die auch in den letzten sozialen Winkeln der Bevölkerung getragen werden muss und dort verstanden werden muss. Dann muss man noch zum Test sagen, dass natürlich an dem Test eine ganze Reihe nicht gesundheitspolitischer Momente daran hängen. Mit dem Test verbunden ist die Diskussion über Meldepflicht, Zwangstestungen, Berufsverbote, Arbeits-, Sozial- und andere rechtliche Fragen, die alle der Präventionsnotwendigkeit und der Möglichkeit, Prävention durchzusetzen, widersprechen. Ich möchte so viel mit dem Test jetzt mal bewenden lassen und überhaupt es auch dabei bewenden lassen, diese Art von Prävention, also die Prävention durch Aufklärung, einmal vorgestellt zu haben, und jetzt zum Schluss eigentlich mal das Gegenmodell der Prävention nennen. Denn in der Tat glaube ich, dass wir, und dafür spreche ich für die Bundesrepublik, ich glaube, die Schweiz ist da nicht so ins Schleudern geraten, die Bundesrepublik Deutschland steht an einer wirklich grundsätzlichen Weichenstellung des Umgangs mit AIDS. Ich unterstelle dabei, und davon gehe ich auch im Weiteren aus, dass der einzige gesundheitspolitische Maßstab für die Maßnahmen gegen eine Infektionskrankheit die Minimierung der Anzahl der Opfer ist. Und dass das der Maßstab ist, an dem sich jede Strategie, und zwar sowohl die aufklärerische Variante wie die repressive Variante, zu messen haben. Dazu muss man fragen, welche Erfolge sind denn mit der Aufklärungsvariante zu erzielen? Und da kann man sagen, dass die bislang vorliegenden Erfahrungen und gemessenen und sozialwissenschaftlich kontrollierten Erfahrungen mit der Aufklärungsstrategie leicht zu Quoten zwischen 50% und 80%, in einigen Fällen auch zeitstabil über 90% Verhaltensbefolgung geführt haben. Das heißt auch, 10% folgen auch in den besten Fällen nicht, und diese 10% leben in aktueller und auch langfristiger Lebensgefahr. Ich will damit sagen, es gibt niemanden, der eine Strategie hat, mit der er die Krankheit oder die Neuerkrankung zu 100% verhindern kann. Das kann weder die aufklärerische Variante, und wenn es die repressive Variante behauptet, sie könnte es, muss man ihr den Beweis dafür auch konkret abfordern. Das also ist der Maßstab, der Zielpunkt. Und nun sage ich, gibt es eine Großalternative. Es gibt die eine Schiene, die weist in die Richtung Aufklärung, Überzeugung, Unterstützung, Betreuung, Beibehaltung der Zivilisation. Und die andere Schiene weist in die Richtung Verängstigung, Hysterisierung, Ausgrenzung, Repression. Das Wichtige dabei ist, dass diese beiden Alternativen nicht zu vermischen sind, denn jedes Element, was man von Repression hineinbringt, ist nicht, verhindert zugleich die Wirksamkeit der Aufklärung. Es geht, ich wiederhole es, um die gesellschaftliche Organisierung eines Lernprozesses im Intimbereich. Solche Lernprozesse können nur stattfinden in einem Klima gesellschaftlichen Vertrauens. Es geht nicht nur darum, dass bei Repression die sogenannten Risikogruppen abtauchen und irgendwie auswandern, sondern es geht, das würde ja denen, die solche repressiven Strategien in Gang setzen, noch gar nichts ausmachen, im Gegenteil. Sondern es geht darum, dass auch der brave Familienvater, der irgendwo mal zweimal oder einmal woanders war, mit seinem Problem in einer gesellschaftlichen Atmosphäre agieren kann und sich beraten kann, wo das, was er getan hat, nicht in der Nähe von Kriminalität, Berufsverbot und Gefängnis steht. Wenn das das Klima ist, dann scheitert Aufklärung nämlich nicht nur in den hauptsächlich betroffenen Gruppen, sondern eben in der Gesamtbevölkerung. Und deshalb hat jedes auch nur symbolische Einbringen und schon erst recht jedes effektive Einbringen von Elementen der Repression den Effekt, dass die Aufklärungsstrategie massiv beschädigt wird und dadurch eben die Anzahl der Opfer erhöht wird. Das heißt mit anderen Worten, repressive Vorschläge stehen immer unter einem doppelten Legitimationszwang, sozusagen einem doppelten Beurteilungsraster. Sie müssen einmal beweisen, dass sie selber effektiv sind. Also sie müssen zeigen, dass sie einen Effekt in der Minderung der Anzahl der Übertragungssituationen erzielen. Und sie müssen zum Zweiten zeigen, dass dieser von ihnen erzielte Effekt die Beschädigung der Aufklärungsvariante überkompensiert. Und es gibt, glaube ich, keinen Vorschlag, der auf Repression oder Zwangsanwendung hinausläuft, der diesen Doppeltest besteht. Die bayerischen Maßnahmen, so wie sie noch nicht durchgeführt worden sind, sondern bislang nur vorgeschlagen worden sind, die also auf Zwangstests bei Prostituierten im Knast und bei Bewerbern für den öffentlichen Dienst und bei Ausländern, auch Schweizern, gelten sollen, sind ja für sich genommen, wenn man sie durchdenkt, überhaupt kein Beitrag, mit dem irgendeine Infektion verhindert werden kann. Man kann sich nicht vorstellen, dass auf diese Weise irgendetwas verhindert werden soll, sondern sie bewegen sich im Bereich der symbolischen Politik. Und genau das macht sie so bösartig, weil nämlich diese symbolische Politik alle die Bemühungen zerstört, und zwar muss man unterstellen, wissentlich zerstört, die die Krankheit mit Aufklärung zu besiegen versuchen. Und man könnte, wenn man so unseriös hochrechnet, wie Herr Gauweiler hochzurechnen pflegt, auch notfalls noch die Anzahl der Toten ausrechnen, die auch nur das Einbringen dieser Vorschläge in die deutsche Diskussion gebracht hat. Denn alle wissen auch, dass die repressive Variante, wenn sie wirklich effektiv sein soll, die gibt es, die sieht aber ganz anders aus, und dazu ist das, was Gauweiler und die Bayern vorgeschlagen haben, nur ein lächerliches erstes Füßchen in der Tür. Die wirklich repressive Großalternative muss nach gegebenem Stand des Wissens so aussehen: Schließung der Grenzen, keiner mehr rein, Durchtesten der gesamten Bevölkerung ab 13, vielleicht ab 12, viermal im Abstand von 6 Wochen, besser 5-mal im Abstand von 6 Wochen. Man beachtet den administrativen Aufwand, es muss jeder getestet werden und jede getestet werden. Die Positiven kann man entweder brandmarken, wie es in der deutschen Geschichte schon vorgekommen ist, also indem man sie tätowiert an einer sichtbaren Stelle in der Genitalgegend, wie es ernsthaft vorgeschlagen wird, oder man muss sie einsperren. Und man muss sie nicht 4 Wochen einsperren, sondern man muss sie lebenslänglich einsperren. Denn man muss sie mit Kontaktverbot belegen. Und das sind natürlich Menschen, die nach heutigem Stand des Wissens zu 70% ihres Lebens kerngesund bleiben werden. Und man darf sie auch nicht in Lager einsperren, denn wenn der Staat seine Fürsorgepflicht gegenüber den Positiven wirklich ernst nehmen würde, dann müsste er sie in Einzelhaft nehmen. Denn auch wer infiziert ist, darf nicht einfach mit jedem machen, was er will, weil ja die Gefahr besteht, dass durch Mehrfachinfektionen der Ausbruch der Krankheit wahrscheinlicher gemacht wird. Also die wirklich repressive Variante sieht so aus. Darunter ist keine Variante wirksam. Das heißt, alternativ zueinander steht, die von mir eingangs skizzierte Großalternative, zielgruppenspezifische Prävention durch Aufklärung, Überzeugung, Stützung und Beratung, oder die reale Alternative dazu ist der paranoide AIDS-Staat. Ich glaube, dass es in dieser Situation darauf ankommt, und zwar für nichtmedizinische wie medizinische Gesundheitswissenschaften klarzumachen, dass jenseits aller Bürgerrechtsfragen allein aus gesundheitlichen Gründen, unter dem Gesichtspunkt der gesundheitlichen Wirksamkeit, allein die Strategie der Aufklärung, der Prävention durch Aufklärung einen gesundheitlich absehbar positiven Effekt haben wird und in ihrer Wirksamkeit allen anderen Strategien überlegen ist. Und man möge auch noch berücksichtigen, dass der Kampf gegen eine komplexe und tückische Infektionskrankheit nicht als Bürgerrechtskampf gewonnen werden kann. Wer fahrlässig AIDS zu einem Bürgerrechtsthema macht und es damit in eine andere Arena verlagert, der muss wissen, dass in einer Arena, in der Bürgerrechte umkämpft und verteidigt werden, andere Regeln herrschen. Dort herrscht Konfrontation, Konflikt, Auseinandersetzung und Kampf. Und das wiederum sind klimatische und tatsächliche Bedingungen, die den Notwendigkeiten der Prävention glatt entgegenstehen. Wer solches provoziert, muss sich unterstellen lassen, dass er in Wirklichkeit andere Ziele verfolgt.
Das ist der Rolf Rosenbroch gsi an einem Vortrag, den er gehalten hat bei einer Tagung der Schweizerischen Gesellschaft für ein soziales Gesundheitswesen. Rolf Rosenbroch ist an dieser Stelle entgegenzuhalten, dass die Arena der Bürgerrechte oder der Bürgerinnenrechte schon lange betreten worden ist, und zwar nicht von denen, die er hier anspricht, sondern vom Staat. Bereits ist AIDS zu einer Bürgerrechtsfrage geworden. Es gibt bei uns und auch in der BRD mehrere Beispiele, die von Verurteilungen aufgrund von sogenannter Uneinsichtigkeit von HIV-positiven Leuten. Das nur noch als Ergänzung zu dem, was der Rolf Rosenbroch am Schluss gesagt hat. Die Frage von der Recht und von der persönlichen Freiheit stellt sich eben auch bei AIDS wie bei vielen anderen Fragen. Das also der Rolf Rosenbroch mit der Skizze, wie Prävention möglich wäre. Es ist, wie gesagt, schon am Anfang eine technokratische Skizze. Der Rolf Rosenbroch sagt nichts anderes. Er ist Präventivmediziner, also das heisst, er ist Sozialwissenschaftler, der sich auf Präventionskampagne spezialisiert hat und geht von dem aus und nicht von einer politischen Analyse, was AIDS bedeutet bei uns und auch zum Beispiel im Trikot. Soweit diese Sendung, das wird nicht die letzte gewesen sein zum Thema AIDS im Lora.